Prater Jesuitenwiese. Ich erinnere mich an ein Erlebnis am Volksstimmefest vor einigen Jahren. Der Wettergott hat es mal wieder nicht so gut gemeint. Mitten vor der Hauptbühne sehe ich im strömenden Regen Sigi Maron mit seinem Rollstuhl stehen. Weit und breit ist sonst niemand zu sehen. Ich gehe zu ihm, um ihn nach langer Zeit mal wieder zu begrüßen und auch um ein wenig zu schauen, ob er da eh nicht stecken geblieben ist. Sigi, Sers, wie geht's da? Sers, ja gut. Ein, zwei Sekunden Schweigen im Regen, wir schauen einander an. Dann frage ich ein wenig verlegen, und was machst du da? Zuschauen. Die brauchen nämlich auch ein Publikum, antwortet mir Sigi mit Blick auf die Band oben auf der Bühne in seiner offenen und so liebevollen Art. Wir unterhalten uns noch ein wenig, wie es so gehe, wie es so in Baden sei, der Stadt, der ich entflohen war und in der Sigi noch immer lebte, und verabschiedeten einander dann herzlich. Es sollte das letzte Mal sein, dass ich Sigi Maron, der mir als jungen Menschen so viel politischen Austausch, so viele lustige und auch nachdenkliche Momente mit seinen Anekdoten mitgegeben hatte. Kleine Leid, wo in all leben, spielt es in meinem Kopf, in der Erinnerung an gemeinsame Demonstrationen, Kandidaturen und Konzerte und ganz viel ironisches Witzeln über das gemeinsame Verzweifeln an der Welt. Heute noch denke ich jedes Mal, wenn ich die nach ihm benannte Sigi Maron Bühne, auf der passenderweise musikalische Newcomer-Acts und das schriftstellerische linke Wort ihren Platz am Fest finden, mit Nostalgie, Wehmut und dennoch einem Lächeln an einen Menschen zurück, der in all seiner Bescheidenheit einer der wichtigsten künstlerischen Vertreter der kritischen Liedermacherinnen-Szene der 70er und 80er Jahre in Wien und in Österreich, ein unermüdlicher Aktivist in vielen politischen Kämpfen, ein einzigartiger, sensibler Beobachter der Zeit und ein einfacher und denkender Prolet im besten Sinne des Wortes war. Und um Werk und Leben des Sigi Maron, der heuer sein 80er gefeiert hätte und der viel zu früh von uns gegangen ist, handelt die heutige Folge der
Wiener Geschichtskreislerei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wiener Geschichtskreislerei. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, die heutige Folge der Geschichtskreislerei ist ja für mich auch persönlich eine recht melancholische. Es geht um einen der bekanntesten Vertreter der kritischen Liedermacherinnen in Wien und in Österreich, Sigi Maron. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich den Sigi Maron ganz gut gekannt habe. Ich habe ihn als jungen Menschen kennengelernt in Baden. Wir sind ja beide Badener. Und wir haben viel miteinander diskutiert, Politik gemacht, mehr oder weniger erfolgreich. Und heuer jährt sich ja der Geburtstag vom Sigi Maron zum 80. Mal. Im Mai wäre er 80 geworden. Und zu diesem Anlass ist ein wunderschönes Lesebuch herausgekommen im Mandelbaum Verlag, Reden, Beut. Und wir haben heute die Herausgeberin dieses Buches zu Gast, nämlich die Margit Niederhuber. Die Margit Niederhuber ist Dramaturgin und Aktivistin. Und wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Margit, hallo.
Schön, danke für die Einladung.
Margit, wie hast du denn den Sigi kennengelernt?
Ja, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, war schon eine sehr große Aufbruchstimmung in Österreich, in Wien vor allem. Also ich kannte es nur von Wien, auch von Linz vorher. Und der Sigi war natürlich auch dabei bei allen möglichen Aktionen. Also man muss denken, es gab Vietnam, es gab Chile, es gab irgendwie schon auch die Bewegung Zwentendorf. Und es gab so viele unterschiedliche, die Arena-Besetzung. Es gab wahnsinnig viele unterschiedliche Themen, wo wir gemeinsam halt alle gedacht haben, die müssen irgendwie ordentlich den Menschen erklärt werden. Und Menschen müssen dann gemeinsam mit uns halt auch was dagegen tun und dafür sein oder dagegen sein, je nachdem. Und der Sigi war bei diesen Sachen immer dabei. Und ich, dadurch, dass ich immer schon auch so viel organisiert habe im Kunst-Kulturbereich, war auch bei vielen der Dinge dabei und habe den Sigi halt so auch als einen kennengelernt. Näher haben wir uns dann, glaube ich, kennengelernt, auch in der Friedensbewegung, weil da war ich Generalsekretärin und wirklich sehr aktiv. Und dadurch bin ich dann auch in dieser Zeit mit dem Sigi auch auf Tournee gefahren, weil ich mit einigen der Austropop-Leute habe ich Roadmanagement gemacht, also mit dem Ambrose und mit dem Wilfried und mit dem Danzer und mit allen möglichen Leuten. Und ja, so haben wir uns kennengelernt, aber auf dieser politischen Ebene haben wir uns schon länger gekannt.
Und Generalsekretärin warst du bei Künstler für den Frieden? Mhm. Genau,
was? Also ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Ja. Also meine Wohnung war sozusagen das Büro und gleichzeitig der Veranstaltungsort für alle Meetings. Und ich habe, dadurch, dass ich als Roadmanagerin relativ gut verdient habe, war das möglich, dass ich dann monatelang halt nichts gearbeitet habe, viel gearbeitet, aber nichts bezahlt bekommen habe für diese Arbeit. Und beim Studium war auch schon irgendwie mehr oder weniger fertig, also das ging sich alles ganz gut aus.
Du hast eben dieses Lesebuch, das Sigi Marun Lesebuch herausgegeben. Erzähl uns ein bisschen, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was kann man da drin lesen?
Ja, da muss ich zuerst einmal sagen, ich habe es nicht allein herausgegeben, sondern gemeinsam mit dem Walter Gröbchen. Und der Walter Gröbchen ist Musikjournalist und auch Monkey Music sozusagen.
Und ein ganz profunder Musikkenner.
Er hat auch mit dem Sigi einige Platten und einige Veranstaltungen gemacht. Und der Beginn war vielleicht schon auch, dass die Familie, die Mutter, also die Frau vom Sigi und die zwei Töchter, die Nina und die Karin, ganz gerne wollten, dass zum 80. Geburtstag was erscheint. Und der Walter hat es also sehr gern aufgenommen und auch die Familie, und die haben dann mich wieder gefragt und so kam das zustande. Und ich habe dann mit dem Mandelbaum Verlag geredet, also es waren so lauter viele kleine Sachen. Und was mir eigentlich so gefällt, ist, dass der Walter so aus der musikjournalistischen Seite kommt und dadurch gibt es auch wahnsinnig viel sehr, sehr profunde Beiträge über den Sigi und sein Werk und seine Musik und seine Literatur. Und ich komme eher so von der aktivistischen Seite her und dadurch gibt es halt auch diese Beiträge, die gefärbt sind von gemeinsamen Aktionen und von den Versuch halt, die Welt zu verbessern.
Ein extrem schöner Band auch, also wirklich tolles Bildmaterial. Ich finde so ganz unterschiedliche Texte, die, glaube ich, eben also diesen Menschen Sigi Marun in all seinen Facetten gut wiedergeben.
Ja, das war uns auch wichtig, weil es passiert doch sehr oft, wenn man sagt, Sigi Marun, dass die Leute sagen, haha, Ballade von einer harten Woche und dann kommt's, leckt's mir am Arsch. Und, aber das ist eine Seite, dieser zornige, sehr auch aggressive Sigi, auch ganz wichtig. Aber das ist nur eine Seite. Auf der anderen Seite hat, also gerade, wenn ich mich so erinnere, in der Friedensbewegung hat der Sigi sowas von schöne Lieder geschrieben, die irgendwie genau gepasst haben. Oder dieses Lied zum Beispiel Flusslandschaft mit zwei Buchstaben Au, das ist ein unglaublich schönes Lied, das hat er gemeinsam mit Konstantin Wecker gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt diese beiden Seiten beim Sigi sieht. Sehr engagiert, sehr klar in seinen politischen Aussagen, sehr politisch, sehr eindeutig.
Radikal.
Und dann hat er so eine Ebene, wo es so geht um Familie, um Freunde, um zwischenmenschliche Beziehungen, die wahnsinnig zart und sanft ist und so. Und das alles ist sozusagen der Sigi gemeinsam und das ist das Schöne an ihm auch.
Also ich muss auch sagen, wenn ich sozusagen so nachdenke, die ersten Dinge, die mir einfallen, ist 1996, glaube ich, die Demonstration in Baden gegen das Bildungsministerinnen-Treffen, das EU-Bildungsministerinnen-Treffen, vor einer kleinen Demonstrantinnen-Schar und ganz, ganz vielen Polizisten irgendwie seinen Vera-Song singt und eben auch Leckt's mir am Arsch singt, mitten in Baden vor dieser schönen Kulisse. Und andererseits halt der Sigi als großen Träumer und Visionär einfach und als wirklich sehr sensiblen Beobachter der Zeit.
Ja. Und der auch, also für mich ist schon auch wichtig, dass er so immer ganz klar war in seiner Haltung. Der hat nie geglaubt, er kann irgendwie oder er möchte anders oder weil er jetzt einen Number One Hit hat, ist er plötzlich ein ein anderer Mensch geworden, sondern es war ihm ganz klar, seine Wurzeln und seine Herkunft. Und die Nina, die Tochter von ihm, hat ihn in dem Interview, das wir gemacht haben, dann gesagt, der Papa war stolz, wenn er Prolet genannt wurde. Also das war irgendwie ganz klar für ihn. Und das ist schon auch wichtig und hat ihm auch viel Halt gegeben, genauso wie eben eigentlich seine ganze Familie ihm wahnsinnig viel Halt gegeben hat.
Ich glaube, das ist ja auch immer ganz gut rübergekommen beim Volksstimmefest. Also wenn er aufgetreten ist, dann war er nicht nur auf diesen musikalischen Bühnen, er war ja auch immer so in der Nähe eigentlich dieses linken Wortes, aber natürlich auch der Literatur. Und seine Texte sind ja auch sehr literarisch. Und das finde ich auch bei diesem Buch so schön, dass es ja wirklich eine Einbettung auch in diese Zeit ist, so richtig, wo der Zeitgeist sich auch widerspiegelt, der 60er, 70er, 80er Jahre, also dieses politische, aber nicht nur so klassische Ökonomie, sondern auch, es geht auch um Veränderung mit Poesie, mit, andererseits mit Grobheiten und gleichzeitig auch mit unglaublichen Zärtlichkeiten. Also, und das, glaube ich, ist etwas, was man wiederentdecken könnte, wenn man auch, wenn man sich mit seinen Texten beschäftigt, dass man das auch wieder gewinnt und zurückgewinnt, dass es eigentlich um beides geht.
Ja, das ist eigentlich ein total guter, wichtiger Gedanke, weil ich habe auch das Gefühl, diese vollkommene Schwarz-Weiß-Malerei, die es im Moment gibt, entweder oder, also auch ich neige dazu, aber trotzdem, das ist kein Weg, um weiterzukommen irgendwie. Und wenn man bedenkt, wie viele schöne, literarische, einfühlsame Erzählungen über Menschen da irgendwie beim Siege vorgekommen sind. Das ist natürlich ein Weg, vielleicht Menschen ein bisschen breiter zu sehen und auch ein bisschen mehr dadurch einschätzen zu können oder auch bereit zu sein, zu diskutieren oder so.
Ja, kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Lebensstationen im Leben vom Sigi Marun. Also kannst du uns da einen kleinen Aufriss geben?
Ja, also geboren, Vater, Arbeiter, Kinder, alle am Land gelebt, gemeinsam, also er Schule gegangen, er war, glaube ich, ein ziemlich aufgewecktes Kind, was ich so das Gefühl gehabt habe. Und mit 12 Jahren hatte er Kinderlähmung bekommen, was damals entweder Tod oder Lähmung nicht geheilt werden konnte. Also ich bin ein bisschen später geboren. Für uns war das schon ganz toll. Wir haben Impfungen gekriegt und damit war, also ich glaube, die Impfung war sogar irgendwie ein Zucker auf dem, was drauf war. Und damit war man nicht mehr gefährdet, aber beim Siege. Und wenn man sie so liest, diese, er hat ja einige Male und immer wieder auch in seinen Texten und Büchern, die er geschrieben hat, er hat ja auch Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Wenn man diese Zeit der ersten Lähmung und so liest, das ist sowas von erschütternd und schrecklich, wo er nicht einmal mehr die Finger bewegen konnte, nur mehr die Augen ein bisschen und so. Und das ist schwer vorzustellen. Und ich finde das so toll, wie er also irgendwie sich sowas von ihn als aktives Mitglied der Gesellschaft zurückgekämpft hat. Und das ist ein totaler Kampf gewesen. Also das ist nicht einfach, ja. Und er hat die Handelsakademie gemacht, war extrem gebildet, hat viel gelesen, hat dann gearbeitet, hat irgendwie auch dann schon die Ingrid kennengelernt, seine Frau, zwei Kinder bekommen. Das war ja auch alles ein langer Prozess, der ja auch gerade bei jemand wie dem Siege dann auch mit viel, viel mehr Aufwand und viel mehr Kraft verbunden war als bei anderen Menschen. Also mir ist das so aufgefallen, wie ich dann später mit ihm auf Tournee war. Wir waren in Deutschland auf Tournee und in Österreich. Und ich habe zwar bei der Vorbereitung mich immer gekümmert, ein rollstuhlgerechtes Hotel zu finden oder was immer, aber es ist unglaublich, wie wenig da irgendwie mitgedacht worden ist. Also manchmal gab es irgendwie Bühnen, wo wir nicht aufgekommen sind, weil es überhaupt keine Möglichkeit gegeben hat. Manchmal gab es, das war die besondere Lieblingsgeschichte, Badezimmer, Klos fallen, wo man Klotüren aushängen musste, weil die Klos hinter der Tür waren und kein Rollstuhl rüber und so. Also so jeder Tag und so viele Sachen waren so mühsam. Ja. Und da könnte man irrsinnig viele Geschichten erzählen. Und da gehört schon wahnsinnig viel Kraft dazu, um das alles zu machen und vor allem, um das auch nie als so eine Wichtigkeit einnehmen zu lassen im Leben. Wichtig waren ihm viele, viele andere Dinge und er hat darunter auch gelitten und hat sich geärgert und hat irgendwie Vasen durch die Gegend geworfen und Telefone und ich weiß nicht was auf der Tournee. Aber wichtig waren ihm ganz andere Sachen und zwar, wie kann er sie einbringen in das, was wir halt alle möchten, die Welt verändern, bessere Bedingungen für alle möglichen Menschen zu haben, bessere Löhne, Frieden, was immer, Solidarität, was immer da notwendig war.
Und der Sigi hat ja den Künstler Sigi Marun und den politischen Menschen Sigi Marun immer zusammengedacht.
Ja, auf jeden Fall. Also egal, auch wenn er ein Liebeslied geschrieben hat, war das trotzdem irgendwie mit klaren Visionen oder auch allein seine Betrachtungsweise oder seine Überlegungen zu Frauen. Ja, der hat irgendwie über Themen schon geschrieben, wo andere Feminismus nur buchstabieren haben müssen. Ja. Hat er irgendwie schon gewusst, wie wichtig das ist, Frauen gemeinsam und alle möglichen, dass man sich überlegen kann, was alles passieren muss und wo sind Diskriminierungen und so. Es gibt so ein ganz ein nettes Lied von ihm, wo er eben auf, es schreit irgendwie jemand auf, weil eine Frau am Männerklo ist, eh klar, weil das notwendig ist, wenn man warten muss immer. Und so hat er also in 100.000 Dingen eigentlich immer genau gewusst, was er sagen will oder in welche Richtung ihm das wichtig war.
Und ich denke, er steht vor allem mit für die Kultur der 70er und 80er Jahre. Und das war einerseits, glaube ich schon, also eine Arbeiterkultur, aber andererseits, vielleicht aus heutiger Sicht fast schon ein bisschen naiv, also eine Kultur des Fortschrittsglaubens auch, also wo man das Gefühl gehabt hat, okay, man kann die Welt zu einer besseren machen. Etwas, was in den letzten Jahren ein bisschen schwerfällt zu glauben.
Ja, also ich wundere mich manchmal, aber wir haben es geglaubt und es war auch wichtig und gut so, glaube ich, weil man damit schon auch viel verändert hat in Vorstellungen oder weil, also ich glaube, einer der wichtigsten auch bei uns war auch, weil wir so reingebracht haben, die Welt irgendwie, plötzlich gab es andere Länder, die genauso wichtig waren, es war wichtig, weiß nicht, die Bürgerrechtsbewegung in Amerika, man kannte einen Harry Belafonte genauso wie Inti Illimani aus Chile. Man hat auch so ein Weltbild und auch durchaus ein Kultur- und Kunstbild gehabt, das weit über dieses übliche Denken Europa, Zentrum und so hinausgegangen ist. Und das war, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt. Und es war schon viel Naivität, eh klar. Ja, so war es und gut so vielleicht, weil anders hätten wir es vielleicht nicht machen können. Aber es war auch so, dass der Sigi zum Beispiel ganz wichtig war in der Anti-AKW-Bewegung. Und das war ja einer der Brüche, wo irgendwie, es gab ja genügend Leute, die gesagt haben, auch die AKWs sind sicher, weil irgendwie der Fortschritt, der technische so ist, aber da war er zu denen gehört, die irgendwie gesagt haben, nein, also in dem Fall nicht und so.
Ich glaube auch diese Einbettung in diesen Internationalismus, das ja auch im Volksstimmefest man immer wieder sieht, ich glaube, das ist extrem wichtig, auch für die Gegenwart. Also das wird immer so ein bisschen belächelt und so, aber wenn heute Bands oder Gruppen auftreten, dann wird das immer leicht exotisch abgehandelt. Also das ist schön, dass diese Weltmusik gibt, aber die politische Nachricht oder die Message, dass es nur gemeinsam gehen kann, dass es südamerikanische Aktivistinnen sehr wohl nur gemeinsam mit europäischen oder mit afrikanischen zusammenarbeiten können. Also dieser Internationalismus ist etwas, was ich glaube beim Sigi Marun auch extrem wichtig ist und dass man das mitnimmt. Das ist, finde ich, schon so ein Erbe, das man eigentlich aufbewahren sollte und auch ehren.
Jetzt von seinem musikalischen Werk, wo siehst denn du das drinnen?
Also ich habe zur Vorbereitung von dem Buch habe ich einmal mir hunderte von Texten durchgelesen vom Sigi und habe es dann so geordnet halt nach irgendwelchen Themen. Ja. Und da gab es wirklich nichts, was nicht vorgekommen ist. Ja. Schon von Themen, die jetzt eh sehr bekannt sind, über also Menschen, die arbeiten gehen und von Pendlern und von Menschen, die irgendwie ausgebeutet werden, weil es Zeitungen verkaufen müssen. Da gibt es ein sehr schönes Lied, wo ein Zeitungsverkäufer zusammengeführt wird. Und also es gibt alle möglichen Themen. Es gab natürlich auch eben wie die ganzen großen Bewegungen. Und das ist, glaube ich, schon ja auch ganz wichtig zu sehen, dass früher, also die in dieser Zeit ganz viel aufgenommen worden ist von überall her, ohne jetzt irgendwie sozusagen als Aneignung das zu sehen, sondern als gemeinsamen Kampf und solidarische Handlung. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig. Und es war auch im Siege wichtig. Er hat in irgendeinem Interview, ich glaube, das haben wir dann eher verwendet, mit dem Erwin Ries, hat er gesagt, ja, und am Volksstimmefest, da war der Malangatana, dieser Maler aus Mosambik. Und eigentlich wollte ich mit dem nur so gern reden, weil da gab es ja dann einen sogenannten Bürgerkrieg gegen Mosambik von der Apartheid-Regierung. Also man konnte sehen, wie wichtig alle Sachen irgendwie sind. Und ich glaube, das nicht zu vergessen ist heute auch ziemlich wichtig, weil heute ist schon oft so, dass sozusagen so Globalisierung und alles ist da und stimmt eigentlich wenig, weil man wenig, sehr oft sehr wenig weiß über, wie sich Menschen jetzt irgendwo in anderen Ländern ihr Leben verdienen oder was wichtig ist für sie oder welche Musik oder welche Theater jetzt dort gemacht werden. Und der Sigi war echt ein ganz genauer Beobachter in dem. Es gab eine sehr, sehr gute, erstaunlich gute, mehr als erstaunlich gute, würde ich fast sagen, Kritik in der Kronenzeitung. Eine ganz, ganz lange. Und wir haben dann gefragt, er hat selber geschrieben, glaube ich, der Journalist dann, wie kommt er auf das Buch und wie kommt er am Sigi Maron? Und der hat zum Beispiel gesagt, ja, er hat den Namen vorher nie gehört und hat irgendwie das Buch in die Hand gekriegt. Und es war genau diese Sache für ihn, dass plötzlich so viel neue Sachen aufgetaucht sind und trotzdem so eine klare Haltung, die auch im Positiven oder im Negativen, wann immer es notwendig war, auch wenn man sich damit mit Leuten nicht so gut stellt, die immer da war. Und das hat ihn so als Jungen irgendwie so fasziniert. Und wenn sowas dann irgendwie bleibt bei so einem Buch, das wäre irgendwie ganz toll.
Der Sigi Maron, der, also wie du schon gesagt hast, der war ja jemand, der international gedacht und gefühlt hat und aber dann gleichzeitig in seinem Ausdruck und auch in seinem Sein sehr lokal war. Also ich meine, ich spreche halt da natürlich Dialektdichtung und das Singen einfach in der Sprache der Menschen an. Da hat ja auch der Fritz Nussberg, mit dem er oft kooperiert hat, etwas zu sagen gehabt.
Dann mache ich Sachen, muss man beim Namen nennen, hat der Sigi gesagt, Auspunkt. Und da hat er recht. Aber dadurch, dass wir ja beide Kommunisten waren, oder ja, waren und sind, haben wir ja die gleichen Ansichten, haben wir uns leicht einigen können. Da haben wir über das diskutiert oft, weißt du. Ja, es war schön. Da kommst du schon, da haben wir viel gemeinsam gelesen. Er hat auch unheimlich viel, er war sehr belesen. Er hat auch gern am liebsten gesungen, das legt sich wie am Arsch, weil da hat er keiner einpacken, was er will, weil da hat er ja geredet.
Wie ist das da mit dem Sigi Maron und dem Dialekt?
Ich glaube, das war seine Sprache. Ja, also da ist gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass der Sigi in was immer welcher Hochsprache diese Art von Subtilität geschafft hat, weil Dialekt ist einfach eine Möglichkeit, sich sehr, sehr genau auszudrücken und viel, viel genauer, außer man ist aufgewachsen in einer Familie, wo halt nur Hochsprache geredet wurde, Hochdeutsch gibt's ja. Also da ist das vielleicht anders, aber ansonsten finde ich schon, dass Dialekt oder Umgangssprache, ist ja nicht immer nur Dialekt, also schon die Möglichkeit gibt, sich sowas von genau und variantenreich auszudrücken. Mehr als glaube ich, in der Hochsprache. Also für uns jedenfalls, die aufgewachsen sind so.
Und sein Dialekt war immer super authentisch. Also ich hatte immer den Eindruck, das ist wirklich, wie du sagst, das war seine Sprache, mit der er seine Gefühle und seine Wünsche und auch seine politischen Ziele formuliert hat. Ich habe heutzutage ein bisschen den Eindruck, dass bei vielen dieser Austropop-Bands so das ein Instrument ist, sagen wir mal so, als Marketingstrategie einzusetzen. Also das ist, wird immer so mitgeteilt über den Dialekt, naja, also dieses Wiener Stereotyp, wir trinken eigentlich nur die ganze Zeit oder sind morbid oder denken über den Zentralfriedhof. Und das war beim Sigi Marun ja nie der Fall. Der hat mit seinem Dialekt ja immer eben Liebesbeziehungen oder Wünsche oder klare politische Forderungen gestellt oder einfach nur sein Zorn, der berechtigt war. Und das fand ich schon immer sehr, sehr toll. Darum ist er auch wirklich so ein Ausnahmekünstler auch und hebt sich ab von diesen, sagen wir mal, anderen, vielleicht neueren Zugängern, die halt immer so ein bisschen auf die Platten oder auf die Streaming-Zahlen schielen. Und das war er nie, er hat eigentlich nie so richtig drauf geschielt, glaube ich.
Ja, und ich glaube, das sind, also das ist echt auch eine Klassenfrage. Also der Tanzer, den ich wahnsinnig schätze und der auch den Siege sehr geschätzt hat und umgekehrt genauso, der kam einfach aus einem Elternhaus, wo nie Dialekt geredet worden ist. Oder ich glaube auch bei so neueren Gruppen ist das so, ja. Für den Siege, das war einfach seine Heimat und seine Sprache und es hätte wirklich wahrscheinlich nichts gebracht, wenn er jetzt plötzlich Englisch oder was anderes gesungen hätte oder auch Hochdeutsch gesungen hätte. Ich finde es auch lustig, wie zum Beispiel der Konstantin Wecker, der zwar Hochdeutsch in einer sehr gebildeten Familie aufgewachsen ist und perfekt Hochdeutsch kann, aber der auch bayerischen Dialekt irgendwie sprechen kann. Und wie sich dann, wenn die gemeinsam was gemacht haben, wie sie die angenähert haben, das war irgendwie sehr schön zu sehen. Ja? Mhm. Beim Interview, das wir gemacht haben mit dem Fritz Nussböck und mit dem Erich Demmer, mit den beiden haben wir es gemeinsam gemacht. Da hat der Fritz irgendwie erzählt, so am Anfang, wie es dann in der KP waren und so, da waren er und der Sigi waren eigentlich die einzigen zwei Menschen ohne Matura oder keine Studenten, also alle anderen haben irgendwie studiert und haben also auch mitgemacht und waren auch wichtig, brauchen, aber die zwar, also waren auch zusammengeschweißt ein bisschen von diesen gemeinsamen Erlebnissen, in welchen Familien sie aufgewachsen sind. Aber es gibt so eine lustige Anekdote vom Fritzl, die er uns erzählt hat, weil die haben ja fast alle Texte und Lieder gemeinsam gemacht für lange, lange Zeit und haben also Lieder, die so echte Gebrauchslyrik und Gebrauchslieder, da ist eine Demo wegen dem und schon haben die zwei ein Lied gemacht oder dort muss man dorthin gehen und so. Und die waren wirklich gut in dem, haben aber auch natürlich hin und wieder versucht, ein bisschen Geld zu verdienen und haben für Austropop-Leute und so im Pop-Bereich Lieder gemacht. Und einmal wurde ihr Lied auch ausgewählt für den Eurovision Song Contest. Sie durften nur nicht mitfahren, weil sie haben unter einem Pseudonym eingereicht und wieder ein die draufgekommen sind, dass das die zwei Komponisten sind, dann haben sie natürlich den Rollstuhl als Ausrede gehabt, aber sie konnten nicht mitfahren. Aber die Zusammenarbeit von denen war ja wirklich lang und sehr intensiv und ist auch heute, wenn der Fritzl drüber redet, irgendwie sehr schön zu hören, so seine Geschichten, die er gemeinsam mit dem Sigi erlebt hat.
Gehen wir vielleicht auch überhaupt gleich auf die Frage dieser Zensur oder des Nichtspielens ein, also der Sigi Marun ist ja wirklich jahrelang nicht gespielt worden im öffentlichen Rundfunk. Vielleicht, dass du darüber erzählst?
Ja, da gab es, ich glaube, von Klausnitzer sogar einen Brief.
Also der damalige Senderchef von Ö3? Oder?
Ja, ja, ja. Klausnitzer war der Ö3-Chef und der hat einen Brief irgendwie geschrieben, dass der Sigi irgendwie... Also natürlich haben die nie geschrieben, er war Kommunist, sondern sie haben geschrieben, so unflätig und aggressiv und ja, solche Sachen.
Wobei man sagen muss, unflätig war er manchmal.
Ja, ja, war er. Aber es hat auch andere Lieder gegeben. Ja, ja. Aber er ist ja dann über die Hintertür dann trotzdem reingekommen und war ja dann auch in der Hitparade.
Genau, gehen wir nicht fort.
Ja. Und ja, aber Nummer das war halt einmal und dann nie wieder. Aber der Sigi hat auch nie irgendwie, das war ihm nie wirklich wichtig. Und es hat zwar die Plattenfirma hin und wieder doch ein bisschen versucht, sozusagen ein paar gepflegtere, geglättete, gebürstete Hits zu machen. Und da gibt's auch eine im Buch, so eine Geschichte von Mischa Kraus, der die produziert hat mit Peter Müller gemeinsam, weil, und die Plattenfirma war auch da sehr glücklich drüber. Aber der Sigi war ziemlich unabhängig von den allen. Hat auch nichts dagegen gehabt, irgendwie schöne Lieder zu schreiben, die einmal halt ganz anders sind, aber es war für ihn da jetzt irgendwie. Und wenn es wichtig gewesen wäre, im ORF oder so gespielt zu werden oder in Ö3 oder Ö1, dann wäre es eher gewesen, weil er halt glaubt hat, damit kann er sozusagen eine politische Botschaft auch wieder besser unter Kleid bringen irgendwie.
Ich meine, die Ironie in der Geschichte ist, dass der Sigi, so wie er international gedacht hat, eigentlich dann international erfolgreicher war, als er zu Hause war. Also egal, ob jetzt zu Hause in Baden oder zu Hause auf Ö3, da war er quasi zum Teil Persona non grata. Und in der DDR war er Superstar fast schon, ne?
Ja, eigentlich schon. Also in der DDR war er sehr bekannt. In Deutschland war, also in Westdeutschland meine ich jetzt, war das halt schon sehr auf bis wohin man ihn verstanden hat. Ja. Und das war jetzt nicht nur beim Sigi so, das habe ich erlebt beim Ambros und beim Morak und bei was Gott wen. Also ab einem bestimmten Breitengrad, Weißwurst-Äquator, hat man dann nicht mehr verstanden. Und dann waren halt andere Gründe, ja. Aber andererseits gab es ja immer dann eine kleine Gruppe, aber doch eine Gruppe von totalen Fans, die so auch höher im Norden, wir haben ja auch in Berlin und in München und in Hamburg und so gespielt, die dann so seine Lieder alle kannten und die dann auch gewusst haben, um was geht und so. Aber manchmal war das irgendwie auch ein bisschen anstrengend für ihn, wenn wir so irgendwo waren bei einem Konzert und man hat irgendwie gemerkt, es sitzen die Menschen da und schauen irgendwie, haben den Mund offen und die Augen offen, aber müssen, brauchen ganz lang, bevor sie das irgendwie schaffen, dann auch zusammenzukriegen. Aber irgendwann hat es dann immer funktioniert, weil er halt einfach auch so eine Kraft und auch so eine Lebensfreude verbreiten konnte und ausdrücken konnte, dass dann die Leute irgendwie mitgerissen wurden, auch wenn sie nicht alles verstanden haben. Und nachher gab es dann eh oft Diskussionen und Fragen und alles Mögliche. Also es ging schon irgendwie immer.
Aber seine politischen Inhalte, auch sein Furor, den er hatte und seine Energie, haben ihn auch mit der staatlichen Gewalt in Konflikt gebracht. Also er, soweit ich weiß, wurde ja medizinisch, polizeilich einmal auch gegen ihn vorgegangen.
Ja, ich glaube, das war eine Demo beim Funkhaus.
Mhm, genau.
Und er hat irgendwie gegen das Funkhaus uriniert. Von der Polizei wurde er aber aufgehalten, weil er mit dem Rollstuhl gegen die Einbahn gefahren ist. Und nachdem er weiter gemeckert und gegen die Polizei halt irgendwie etwas unflätig auch geworden ist, wurde er dann in die Polizeiwachstube mitgenommen und ein Psychiater, Sachverständiger, der dazugekommen ist, hat ihm extrem aggressives Verhalten attestiert und er ist in Kucking gelandet. Nicht an Steinhof, sondern Kucking, weil er Niederösterreicher war. Und Gott sei Dank wurde aber dann gleich der Werner Vogt kontaktiert, der von der kritischen Medizin, und der hat sich dann kümmert und er war dann bald wieder draußen.
Eine sehr österreichische Geschichte.
Ja, genau.
Ja, und es ist nicht ungefährlich. Also die österreichische Psychiatrie der 70er, 80er Jahre, da waren wir besser, glaube ich, im Zweierlandl als
im Und da Gucking waren ja auch noch die ganzen alten Nazis. Ich bin groß und du bist klein, das war ein Lied, das der Sigi auch geschrieben hat über den berüchtigten Gerichtspsychiater. Den Groß, der ja vorher am Spiegelgrund gearbeitet hat. Das war irgendwie, also dem Sigi schon ganz klar. Er hat sich natürlich auch immer beschäftigt mit Fragen, die halt auch verbunden waren mit seiner eigenen Situation. Und im Faschismus war irgendwie das Leben ganz klar eingeteilt, welche Menschen sind lebenswert und welche Menschen nicht. Ja. Das war schon auch für ihn immer eine Frage des Faschismus in Österreich. Das war natürlich sehr nahe Und wäre auch deswegen sehr nahe, weil ja lang nichts gemacht worden ist in Österreich und die alten Nazis durch die Gegend gerannt sind und die neuen Nazis. Er hat dann da zwar gesagt, also mit Nazis bis irgendwie 20 oder ich weiß nicht, kurz drüber, mit denen kann man noch diskutieren, aber bei den anderen war er ziemlich unerbittlich und wollte nicht diskutieren.
Das ist wiederum das Tolle auch in diesen Streaming-Diensten, muss man auch einmal sagen. Also so bei aller Kritik hinsichtlich kommerziellen Nachteilen für die Künstlerinnen und Künstler, aber dass man jetzt einfach hingreifen kann und die Sachen sind alle da vom Sigi. Also das ist schon etwas und da muss man nicht auf irgendeinen verbohrten Ö3-Chef hoffen, dass er vielleicht irgendwas freigibt, sondern wirklich super, das ist einfach ein Archiv vorhanden, wo man zugreifen kann und sich einfach wirklich so Dokumente aus den 70er, 80er Jahre abrufen kann und sich wieder die Zeit in Erinnerung ruft.
Und ich glaube, dass der Sigi also eine Figur der Zeitgeschichte ist, die, auch das ist eine österreichische Geschichte, zu ihren Lebzeiten weniger Beachtung gefunden hat, als es danach sein wird. Also ich glaube, dass der Sigi einfach in seiner Bedeutung immer stärker und stärker erkannt werden wird. Da hätte ich aber in dem Zusammenhang schon noch eine Frage. Vor ein paar Monaten habe ich auf Ö1 auch so eine Reihe über Protestsongs gehört. Und da war ja auch eine Folge dem Sigi gewidmet. Und mein Gefühl war ja so, Protestsong, der Begriff, fasst den Sigi eigentlich zu wenig, zu klein. Also ich habe da ein bisschen ein eigenartiges Gefühl gehabt. Kannst du das nachvollziehen?
Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber in Deutschland ist dieses Wort natürlich viel mehr verwendet worden als bei uns. Weil bei uns hat das Austropop schon auch irgendwie so Unterschiede verwischt ein bisschen. Mm. Aber der Sigi oder auch der Fritzl Nussböck und auch viele andere haben sie durchaus in der Tradition von einem Degenhardt und einem Silvergrüb und von diesen anderen deutschen Liedermachern gesehen. Und damit hat es auch gestimmt für sie. Ne? Mhm.
Und aber wahrscheinlich auch in einer Tradition von Dylan oder den Rolling Stones oder so.
Ja, auch. Aber auch also bei den Protestsongs, so in dieser, also gerade Degenhardt, Silvergrüb und so, die waren halt ganz wichtig, ja, weil sie auch politisch gemeinsam kämpft haben.
Vor allem waren sie ja, und da haben sie sich ja von Austropop völlig unterschieden. Also sie waren ja vor allem kritische Liedermacherinnen,
ja,
oder?
Ja.
Genau.
Aber sie haben in Dialekt gesungen und ja, das wurde dann sehr leicht vermischt.
Ne? Ja, leider.
Während sie die Deutschen nicht im Dialekt gesungen haben. Oder auch mit dem Hannes Wader oder so. Also da gab es ja eine ganze Reihe Leute. Also Wader war dann ja Zeitgenosse vom Sigi, während der Degenhardt und der Silvergrüb älter waren als er. Und in der Tradition haben sie sie einfach gesehen. Aber in Österreich, obwohl es ist mehr verschwommen, also diese ganze Bewegung rund um den Atlantis, das war so noch Folk, war ja auch in Amerika die, eine Art des Protests, wenn man sich überlegt, die John Baez oder so. Aber die haben sie schon auch als Liedermacher, als Kritische gesehen. Ne? Wurscht, ob der Dämmer oder also der Nussböger war der Deinböck und alle möglichen, die es da noch gegeben hat. Ja.
Ich glaube, Walter, da werden wir auf jeden Fall mal Sendung über die kritischen Liedermacherinnen brauchen, oder?
Ganz dringend notwendig, also auch über diesen Folk-Club, also das, glaube ich, muss man wieder in Erinnerung rufen, welche wichtigen Institutionen es da gab und dass man die ja nicht vergisst und wo die auch sich befanden.
Und was für ein wichtiges Stück Zeitgeschichte der 70er, der 80er Jahre das war. Ja, damit, glaube ich, wären wir heute an einem Ende einer wunderschönen Sendung über einen wunderbaren Menschen. Hört noch in die Tipps hinein. Es verabschieden sich Andreas,
Walter
und Margit.
Wichtige Information.
Das zum 80. Geburtstag von Sigi Marum publizierte Lesebuch Reden kann man bald versammelt eine Fülle von Beiträgen, Erinnerungen, Schnappschüssen und Originalmaterial des Liedermachers und Poeten. Herausgegeben von unserem Gast Margit Niederhuber und dem Musikjournalisten Walter Gröbchen im Mandelbaum Verlag 2024 erzählen und berichten Weggefährtinnen, Politikerinnen und KollegInnen über den Künstler, Aktivisten und Freund Sigi Marum. Eine Einbettung von Sigi Marons Övre in die Musiklandschaft der kritischen LiedermacherInnen Österreichs findet man in Christianes Fennes Juhas 1995 erschienenen Publikation Kritische Lieder und Politrock in Österreich. Eine analytische Studie. In dem von Philipp Maurer herausgegebenen Buch Danke, man lebt, kritische Lieder aus Wien 1968 bis 83 entdeckt man eine Fülle von Beispielen von Liedern und Texten, die seltsamerweise keinen Eingang in das Unterhaltungsradio gefunden haben. Erschienen im Bundesverlag 1987, leider nur mehr im Antiquariat erhältlich. Unter den vielen LPs und CDs empfehlen wir die 2017 veröffentlichte Doppel-CD Sun auf dem Weg. 37 Lieder, zum Teil mit Freunden und Kollegen aufgenommen, großartig begleitet von den Rocksteady Allstars, breiten Marons ganze musikalische und prosaische Bandbreite auf. Herausgebracht auf Mad Butcher's Record. Einen Sigi Maron in voller Pracht und visuell festgehalten findet man in dem Film von Käthe Kratz Atemnot aus dem Jahr 1984. Im Duett gemeinsam mit Konstantin Wecker intoniert er eines seiner bekanntesten Lieder, das Lied von der harten Woche, vor einer Gruppe Ausgestoßener im kalten Wien der 80er Jahre. Dass dieses Lied in einem Film eingebettet ist, der eigentlich von einer Liebesgeschichte im Stil Against All Odds handelt, passt dann auch eigentlich ganz wunderbar zum Leben von Sigi Maron.